Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Heute ist unsere letzte Einheit zum Thema Endzeitmodelle im Überblick. Freut ihr euch, dass wir am Ende sind? Oh, so sehr ernüchterte Gesichter. Aber einige sind wahrscheinlich auch dankbar, dass man mit 4 Modellen dann auch erstmal genug hat, oder? Also das alles zu sortieren ist nämlich schon eine Herausforderung. Mir ist wichtig bei der letzten Einheit, wenn es heute um den Dispensationalismus geht, nochmal zu erwähnen, dass wir in der Gemeinde unterscheiden zwischen wesentlichen, essentiellen Themen erster Rangordnung und Themen zweiter Rangordnung. Das ist wichtig, dass wir uns das immer vergegenwärtigen, wenn wir über dieses Thema der Endzeitmodelle sprechen, weil die sind durchaus auch herausfordernd. Selbst die Profis, die Endzeitprofis, sind sich nicht einig in den Details. Und wir brauchen viel Gnade auch miteinander, wenn wir über dieses Thema sprechen. Wir haben eben gerade ein Lied gesungen, Herr, komme bald. Das ist der Fokus. Das ist das, was christliches Bekenntnis ist und was uns in den unterschiedlichen Modellen auch vereint. Das sind die wesentlichen Linien. Der genaue Endzeitfahrplan, der ist nicht unwichtig. Der hat auch Auswirkungen auf unser Glaubensleben. Ich denke, das habt ihr durch die Einheit noch schon gemerkt. Welche Erwartungshaltung kann ich haben fürs Hier und Jetzt? Was ist eher in der Ewigkeit anzusiedeln? Aber diese Unterscheidung müssen wir treffen, damit wir einen weisen und guten Umgang haben. Ich habe es immer wieder erwähnt und ich werde auch nicht müde, es wieder zu erwähnen. Das, was wir auch heute machen, ist auch nur eine grobe Abhandlung eines Modells. Wenn wir uns den Dispensationalismus anschauen, dann gibt es auch dort viele Schattierungen und viele Unterkategorien. Das, was ich mache, ist zu weiten Teilen auch sehr holzschnittartig. Experten würden an vielen Stellen sagen, das hast du vergessen, das solltest du noch sagen, da solltest du noch mehr differenzieren. Wenn ich das alles machen täte, wenn ich es denn könnte, dann würden wir alle erlahmen und würden gar nicht eine grobe Idee auch verstehen. Und ich habe euch schon einige Male gesagt, und es ist jetzt Wahrheit geworden, dass es für mich auch eine Herausforderung darstellt, diese Reihe zu machen, vor allem, weil sie dann auch im Internet publiziert wird, weil es gibt Christen, die sind sehr gern auf YouTube unterwegs und auch Endzeitspezialisten und schießen alles ab, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und genau das ist jetzt passiert. Und es war großartig aus meiner Sicht. Ein YouTuber hat sich die Einheit über den Postmillennialismus angeschaut und schreibt dann in den Kommentaren, ich musste ausmachen, weil ich es nicht mehr ertragen konnte, wie der Postmillennialismus falsch dargestellt wird. Das ist entweder nicht gut recherchiert oder absichtlich einseitig dargestellt. Und witzig fand ich, dass der Kommentator auch gesagt hat, in welcher Minute er abgeschaltet hat, weil er es nicht mehr ertragen konnte, umgerechnet 100 Sekunden. Ich war mit dem Modell noch nicht mal im Überblick, ich habe am Anfang immer so eine Überblicksfolie, wo ich sage, das sind so die Überblickspunkte, damit wir die große Idee haben, schon bei Punkt 3 und 4 nach 100 Sekunden konnte er es nicht mehr ertragen und musste sofort raus, aber erst einmal schön in den Kommentaren diffamieren, das war schlecht recherchiert. Ich habe versucht, sehr freundlich darauf zu reagieren, also da ist die Kamera, falls du mich im Internet siehst, ich habe dich lieb, aber ein bisschen zurückhaltend mit der Kritik. Alles in der Literatur nachvollziehbar. Das Ding ist, oft ist das Endzeitthema ein emotionales Thema und wir warten darauf, dass der Referent meine Sicht bestätigt. Und wenn ich meine dezidierte Sicht von einem Modell dann nicht bestätigt finde, dann mache ich alles zu Kleinholz. Interessant war, als ich ihn darum bat, seine Sichtweise darzulegen, hat er seinen Kommentar schnell gelöscht. Also das fand ich doch sehr, sehr amüsant. Es zeigt, wie brisant dieses Thema ist und maximal aufgeladen. Und das gilt auch für den Dispensationalismus. Da wird es auch sehr emotional. Die ganzen Modelle sind nicht einheitlich und auch in Entwicklung. Ja, es ist nicht so, dass so ein Modell irgendwann mal aufkam und dann so steht. Wir werden gleich sehen, dass das Modell, was wir uns heute anschauen, aus dem 19. Jahrhundert kommt. Das erfährt seitdem permanent Aktualisierung und Veränderung bis zum heutigen Tag. Ja, weil die Theologen irgendwie weiterkommen in ihrer Erkenntnis und dann Meinungen ändern müssen bei den Detailfragen. Also können wir an dieser Stelle hoffentlich entspannt sein. Also ich bin es und ich hoffe, ihr auch. Oder wart ihr der YouTube-Kommentator? Bevor wir aber ins Thema Dispensationalismus einsteigen, möchte ich gerne einige Fragen aufgreifen, die mir geschickt wurden und die auch kurz beantworten. Ich versuche es kurz zu machen. Das letzte Mal haben wir uns den Prämillennialismus angeschaut. Ihr seht ja hier diesen Überblick. Wir haben oben rechts den Prämillennialismus uns angeschaut. Und eine Frage kam rein, die da lautet, wenn wir alle neue Leiber schon im Millennium hätten, würde jeder Ungläubige sehen, dass wir Christen sind? Beziehungsweise würden dann irgendwann nicht nur noch Christen leben, wenn alle Ungläubigen ganz normal sterben? Die Idee ist, dass im Prämillennialismus, im Millennium, die Christen schon einen neuen Leib bekommen und damit unsterblich sind. Das vertreten einige Prämillennialisten. Und hier war die Frage, sehen das die anderen, dass wir einen erneuerten Leib haben? Und was ist mit denen, die in diesem Millennium nicht zu Christus kommen, keinen neuen Leib haben, sterben, werden dann nicht automatisch dann irgendwann nur noch die da sein, die ewige Leiber haben? Also ganz egal, wie du das bewertest, die Antwort auf diese Frage vom Prämillennialismus würde ich so beantworten, dass Ungläubige es erkennen können an den Auferstehungsleibern, dass sie halt nicht altern. Daran könntest du es sehen. Wenn du mich fragst, wie alt bist du? Und ich sage 290 Jahre alt, aber ich sehe aus wie knackige 34. Dann wirst du sehen, da, okay, da ist was passiert bei dem. Würden durch diesen Prozess automatisch nicht die nicht Erneuerten aussterben? Nee. Denn wir haben auch alle keine Auferstehungsleiber, aber wir sterben nicht aus als Rasse, sondern wir reproduzieren uns ja permanent selbst und somit wäre das kein Problem. Ob das Sinn macht im Prämillennialismus, wie man das bewertet, das steht auf einem anderen Blatt. Aber so als Prämillennialist geantwortet, hätte ich das so gemacht. Eine zweite Frage war, wenn Ungläubige schon verstorben sind, können sie sich dann nochmal vor dem zweiten Gericht bekehren? Ich weiß nicht ganz genau, was das zweite Gericht ist. Vielleicht meint es vor dem zweiten Tod. Der erste Tod leiblich, der zweite Tod dann im Gericht, dass wir sozusagen auch verdammt werden, wenn wir nicht zu Christus gehören. Also die Frage überhaupt ist, wenn jemand gestorben ist, in der Lage, sich zu bekehren. Das ist natürlich eine sehr heiße, emotionale Frage, aber ich denke, der Hebräerbrief ist da eindeutig und das hat nichts mit einem Modell zu tun. Der Hebräerbrief sagt, dem Menschen ist bestimmt zu leben und zu sterben und danach kommt das Gericht. Also die Bibel gibt uns keine Erwartungshaltung, dass im Tod wir noch einmal die Möglichkeit haben. Der biblische Appell ist nicht, verschieb auf morgen, was du heute kannst besorgen, sondern heute ist der Tag. Wenn du die Stimme Gottes heute hörst, dann verstocke dein Herz nicht. Wir sollten jetzt wissen, wie wir stehen. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass wir als Christen aufpassen müssen, dass wenn jemand aus unserer Kenntnis heraus ungläubig stirbt, dass wir wüssten, was mit seiner Seele geschieht. Aus dem Grund, dass Gott Möglichkeiten hat, über das Kognitive auch uns zu erreichen. Ich hatte es schon einmal erzählt, wie Menschen Nahtoderfahrung hatten und aus dem Koma erwacht sind und wiedergeboren waren und Christen, obwohl sie eigentlich ja gar nichts hören konnten, ja, oder nicht interagieren konnten. Aber Gott kann auch in den letzten Augenblicken einen Menschen erretten. Können wir es sagen? Nein. Aber wir können warnen und sagen, die Zeit ist jetzt. Die Zeit ist jetzt reif und entscheide dich jetzt. Die Hoffnung auf so ein Nahtoderlebnis, oder das ist, glaube ich, keine gute Hoffnung. Eine dritte Frage. Da ging es um die Entrückten. Und das zeichne ich mal hier ein und auch im Dispensationalismus an dieser Stelle. Wo befinden sich Entrückte während des Millenniums? Von wo aus regieren sie mit Christus, war die Frage. Und diese Frage wurde schon für diese beiden Modelle gestellt. Wo befinden sich Entrückte während des Millenniums? Sind sie im Himmel, sind sie in der Luft oder sind sie irgendwie geistlich auf der Erde? Und von wo aus regieren sie mit Christus? Also Entrückte befinden sich während des Millenniums im Prämillennialismus auf der Erde. Die Entrückung und die Wiederkunft Christi ist im Prämillennialismus ein und derselbe Moment, die Vereinigung, sozusagen die Hochzeit zwischen den Gläubigen und Jesus. Und in dieser Begegnung gehen sie gemeinsam zurück auf die Erde, um dort im Millennium gemeinsam zu regieren. Ich spreche jetzt als Prämillennialist, falls du heute das erste Mal dabei bist. Ich spreche immer als Vertreter des Modells. Ich sage nicht, was ich glaube. Das vielleicht ganz zum Schluss, wenn ihr es euch merkt. Wie ist es im Dispensationalismus? Das werden wir uns auch gleich anschauen. Da gibt es keine ganz einheitliche Meinung. Im Millennium werden Entrückte, im Dispensationalismus sind die Entrückten ausschließlich die neutestamentlich Gläubigen. Das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Sagen einige, die sind während Christus auf Erden ist im Himmel weiter am Regieren. Aber andere sagen, nein, die kommen auch gemeinsam mit Jesus auf die Erde nach der Trübsal ins Millennium und regieren dort gemeinsam mit dem erretteten Israel und so weiter. Wenn dich das jetzt gerade abgehängt hat, überhaupt kein Problem. Das werden wir uns gleich noch im Detail anschauen. Ist auch nicht einfach. Also mein ganzer Tag ging heute dafür drauf und mein Kopf qualmt. Eine weitere Frage. Können mit Christus Regierende, weil das ja oftmals in den Modellen auf Erden stattfindet, können mit Christus Regierende am Ende des Millenniums, also des tausendjährigen Reiches, potenziell noch abfallen? Einige haben es vielleicht noch im Sinn, dass bei den Modellen immer ganz zum Schluss, und das hat jedes Modell auch gemeinsam, ich zeichne das mal ein, dass es immer am Ende des Millenniums haben die alle gemeinsam, dass es nochmal eine große Rebellion gibt, einen Abfall vom Glauben und Satan mischt die Nation ordentlich auf und versucht gegen Christus und seine Nachfolger Krieg zu führen. Und da ist die Frage, wenn jemand im Millennium mit Christus regiert hat, kann er dann dieser Verführung des Satans erliegen und im Prinzip seine Errettung auch verlieren? Die Antwort auf diese Frage ist nicht abhängig von deinem Endzeitmodell, dem du nahestehst. Denn diese Frage wird auf einer anderen Ebene geklärt. Kann ein Christ überhaupt seine Errettung verlieren oder nicht? Kann ein Wiedergeborener wieder zurück entgeboren sein oder nicht? Und das ist eine ganz, ganz andere Frage. Da hat das Endzeitmodell überhaupt nichts mit zu tun. Also erstmal ist interessant, dass in der Endzeitliteratur, die ich gelesen habe, diese Frage überhaupt nicht behandelt wird. Das ist kein Thema. Aber es kommt im Prinzip darauf an, glaube ich daran, dass Kinder Gottes ihr Heil verlieren können? Oder glaube ich daran, nee, die werden bewahrt bis zum Schluss? Auch das eine hochemotionale Frage. Meine persönliche Überzeugung, aber ich bin da entspannt, wenn jemand eine andere Sicht hat. Ich glaube, dass ein wahres Kind Gottes, was wiedergeboren ist vom Heiligen Geist, dass Christus da was anfängt und auch vollendet. Es wird Phasen geben, wo wir in Schwierigkeiten kommen, aber ich glaube nicht, dass ich meine Errettung verlieren kann. Das ist mein persönlicher Glaube, aber ich kenne liebe Christen und gute Bibellehrer, die da zu einer anderen Überzeugung kommen. Ich glaube, dass das Neue Testament dazu eindeutig ist, aber ich mache das nicht zu einer Frage erster Rangordnung, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber diese Frage können wir uns vielleicht mal an einem anderen Abend widmen. Ich verlasse schnell den Bereich, bevor ihr mir an die Gurgel springt und noch mehr dazu hören wollt, weil wir haben einiges noch vor uns. Die sechste Frage, oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, heißt, wie sind folgende Passagen laut der vier Modelle zu deuten? Ich kann das jetzt nur ganz kurz machen, weil wenn wir in jedes Modell da einsteigen, wird das ein bisschen zu lang. Ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten. Paulus spricht davon, dass er diese Hoffnung hat zur Auferstehung aus den Toten. Wie deuten das die vier Modelle? Paulus lebt in einer Zeit, wo er auch davon ausgeht, die Entrückung könnte stattfinden. Aber wenn er stirbt, geht er davon aus, dass wenn Christus wiederkommt, dass, also dass Christus, wenn Christus wiederkommt, wird er als Gläubiger, der verstorben ist, aus den Toten auferstehen. Das haben Amel, Postmel und Premel gemeinsam. Im Dispensationalismus findet das bei der Entrückung statt. Bei der Entrückung wird dann die neutestamentliche Gemeinde auch aus den Toten in den Himmel entrückt. Also bei den drei Modellen ist es bei der sichtbaren Wiederkunft Christi, beim Dispensationalismus, bei der sogenannten geheimen Wiederkunft Christi. Das schauen wir uns gleich nochmal an. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Auch hier ist es eigentlich wieder genau das Gleiche, dass Wiederkunft Christi und die Auferstehung von den Toten beziehungsweise die Entrückung bei Amel, Postmel und Premel alles das gleiche Event sind. Beim Dispensationalismus ist wieder die gleiche Antwort. Die trennen das, dass die neutestamentliche Gemeinde entweder entrückt wird, wenn sie leben, oder wenn sie gestorben sind, werden sie auferstehen und gemeinsam mit Jesus in den Himmel gehen und dort 7 Jahre lang während der Trübsal auf Erden warten, um dann gemeinsam auf die Erde zu kommen, um ins Millennium zu starten. Der letzte Vers. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das ist eine spannende Passage, weil hier die Modelle sehr unterschiedlich argumentieren würden. Ihr könnt euch noch an unsere Diskussion vielleicht erinnern, was bedeutet das T beim Prämillennialismus im Gemeindezeitalter? Daniel, du kannst dich noch gut daran erinnern, oder? Dieses T hier bedeutet Trübsal, Bedrängnis, Drangsal. Die findet vor der Wiederkunft Christi statt. Das heißt, wir als Gemeinde gehen durch diese schwere Zeit. Und jetzt seht ihr hier, dass dieser Buchstabe im Dispensationalismus abwandert und hier landet. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Und wir sehen hier sehr gut, dass im Gemeindezeitalter keine Trübsal vorgesehen ist. Und keine Bedrängnis, keine krasse Christenverfolgung, wie die Dispensationalisten das definieren, also eine außerordentliche Christenverfolgung, die das, was wir jetzt erleben, bei weitem übersteigt, das ist nicht für die Gemeinde vorgesehen. Und das, was der Prämillennialismus aber sagt, die Gemeinde muss dadurch, ehe Christus wiederkommt, haben auch Amillennialismus und Postmillennialismus gemeinsam. Auch hier wieder 3 gegen 1. Und deswegen würde ein Dispensationalist bei 1. Thessalonicher 5, Vers 23 sagen, dass wir vollständig bewahrt werden, bedeutet für den Dispensationalisten, du wirst, ehe das alles über die Welt einbricht, wirst du entrückt, rausgerissen, weil das, was dort kommen würde, würde dich sozusagen zerstören. Aber du bist nicht für den Zorn bestimmt und deswegen sollst du da rausgehen. Amillennialisten, Postmillennialisten und Prämillennialisten würden sagen, bewahrt zu werden bedeutet, dass Gott uns in der Drangsal ummantelt, umschützt, dass das uns nicht unterkriegen wird. Ja, es wird hart, aber er wird uns durchtragen. So wie Jesus zu Petrus gesagt hat, dass der Satan versucht, ihn runterzureißen, jetzt mal in meinen Worten, aber er hat für ihn gebetet, dass er, helf mir mal kurz, dass dein Glaube nicht aufhöre. Dankeschön. Da würde ein Amel, Postmel und Premel sagen, so werden wir bewahrt. Nicht indem wir vor der Trübsal gerettet werden, sondern durch die Trübsal hindurch gerettet werden. Also das ist so der große Unterschied bei den Modellen für diese Versen. Ich werde es auch hier wieder machen, bevor wir uns ins Detail stürzen, dass wir erstmal einen groben Abriss bekommen. Was sind eigentlich die Hauptlinien des Dispensationalismus? Und wenn du dir das später anschaust, bitte nicht nach 100 Sekunden gleich abbrechen, sondern zuhören, wie differenziert ich das alles schön darstelle. Also ein Überblick über den Dispensationalismus. Punkt 1. Gott verfolgt unterschiedliche Ziele für Israel und die Gemeinde. 2 unterschiedliche Wege, die er mit diesen beiden Gruppen geht. 2. Israel ist im gegenwärtigen Zeitalter verworfen, wird sich aber als Nation zu Christus bekehren. Das kennen wir schon, auch von anderen Modellen. Punkt 3. Als nächstes im Heilsplan Gottes findet die Entrückung der Gemeinde Jesu und die Auferstehung der Gläubigen statt. Das ist das nächste Event im Kalender Gottes. Nicht irgendwelche Sachen, die wir bislang besprochen haben, sondern dass die Gläubigen, dass die Gemeinde endlich entrückt wird. Und da kommen wir dann auch gleich auf 1. Thessalonicher. Punkt 4. Der Antichrist tritt auf und eine 7-jährige Trübsalzeit beginnt. Die große Trübsal oder die große Drangsal. Punkt 5. Christus wird sichtbar wiederkommen. Ganz Israel wird umkehren und in das Millennium eingehen. Hier beginnt jetzt das 1000-jährige Reich. Punkt 6. Im Millennium werden sämtliche Verheißungen an das Volk Israel erfüllt. Also eine starke Erwartung aller nationalen Verheißungen, die Israel als Nation bekommen hat. Nicht nur die geistlichen Segnungen, sondern auch die materiellen, die politischen, die geografischen Segnungen. Alles wird im Millennium in Erfüllung gehen. Punkt 7. Das Millennium endet, auch wie in anderen Modellen, mit Satans Rebellion, seine Verführung. Punkt 8. Alle Gläubigen werden von den Toten auferweckt. Das ist die sogenannte zweite Auferstehung. Die Auferstehungslehre und Dispensationalismus ist sehr krass, sehr detailliert. Auch das werden wir uns heute nur sehr, sehr runtergebrochen anschauen, weil der Dispensationalismus insgesamt 5 Auferstehungen kennt. Aber das ist mal ein anderes Thema. Wenn dich das weiter interessiert, kann ich dir Literatur dazu geben. Die Ungläubigen werden von den Toten auferweckt. Das ist die sogenannte zweite Auferstehung. Und erscheinen vor dem Weltgericht. Punkt 9, da sind wieder alle gemeinsam, neuer Himmel und neue Erde, Ewigkeit. Zur Einordnung, woher das Modell überhaupt kommt, das ist nämlich auch ganz interessant zu wissen, wo hat denn so ein Modell überhaupt seinen Ursprung, wie alt ist dieses Modell eigentlich, können wir uns darauf berufen, dass es schon auch nah an der biblischen Zeit auch entstand. Zum Beispiel bei den Kirchenvätern, finden wir das bei den Reformatoren zum Beispiel, was bei anderen Modellen ja da war. Da müssen wir sagen, dass der Dispensationalismus tatsächlich das jüngste Modell von allen ist und um die Jahre 1830 erst entstand. Das ist im Vergleich zu den anderen Modellen wahnsinnig spät. Und die Gegner dieses Modells spucken sich in die Hände und sagen, haha, 1830 Jahre ist diese Wahrheit verborgen geblieben und ihr Dispis kommt jetzt um die Ecke und meint, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und den Endzeitfahrplan ganz detailliert präsentieren zu können. Was fällt euch ein? Dieses Modell entstand in den Brüdergemeinden, hatte dann auch später starke Wirkung auf die Baptisten, auch in der charismatischen Bewegung hat es weiten Raum gefunden, ist aber für einen Dispensationalisten kein großes Problem, dass es erst spät kam. Denn auch wir als Baptisten würden sagen, die meiste Zeit der Kirchengeschichte wurden Säuglinge getauft, was aus unserer Sicht unbiblisch ist und die Glaubenstaufe die biblische Taufe ist. Und deswegen würde ein Dispensationalist sagen, ja, wir berufen uns nicht auf Kirchenväter, wir berufen uns nicht in allererster Linie auf Reformatoren, so sehr wir sie auch in anderen Punkten schätzen. Worauf wir uns berufen, ist die Schrift. Und wenn wir in der Schrift den Dispensationalismus finden, dann kannst du dich noch auf den Kopf stellen, noch und nöcher. Es kommt darauf an, ob man das hier drin findet. Und da ist der Dispensationalist dann eindeutig und dem ist das dann, sag ich mal, sehr holzschnittartig, nicht so wichtig. Ja, auch an dieser Stelle ein richtiger Hardcore-Dispi würde sagen, natürlich gibt es dort Fragmente bei den Kirchenvätern hier und dort in den ersten christlichen Schriften. Ja, aber so als System, als Ganzes, was ich euch heute präsentiere, sehr bruchstückhaft, findet man das erst ab 1830 und bekannte Vertreter sind. Der Gründer ist John Darby, ist vielleicht ein Begriff, Darby. Kennt Darby jemand den Namen Darby? Darby? Ja, so wenig. Okay, meine Güte. Aber vielleicht kennt ihr diese Literatur, die in vielen evangelikalen Haushalten zu finden ist. Ich nenne mal ein paar Namen und die sind auch teilweise in dieser Grafik zu sehen in ihrer Literatur. Moody ist ein bekannter Name. John Walford, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, Schofield, Charles Ryrie, Dave Hunt. Dave Hunt hat auch einige Bücher geschrieben zu dieser Thematik. Und auch sehr bekannt Arnold Fruchtenbaum. Arnold Fruchtenbaum, kennt den jemand? Ja, drei Hände, vier. Ja, einige trauen sich nicht, sich zu offenbaren. Ja, ich bin Dispi. Kennt ihr diese Literatur? Schofield, ne? Das ist recht bekannt. Kennt jemand die Studienbibel Ryrie? Ne, nicht so, aber Schofield kennen viele, oder? Guck mal, ich habe ja mal vor einiger Zeit gesagt, dass auch Bibeln eine Schlagseite haben. Und es ist jetzt interessant, an dieser Stelle zu sehen, das kann man mit diesem Stift ganz schlecht sehen, aber ich versuche das mal einzukreisen. Ihr seht bei den beiden Bibeln, ihr könnt es nicht auf der Wand sehen, aber da unten sind Elberfelder Logos. Meine geliebte Elberfelder sind Anhänger des Dispensationalismus. Sagt das etwas über meine Endzeittheorie? Die Elberfelder-Bibel stammt auch aus den Brüderkreisen. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass auch in Überschriften, die Elberfelder setzt, auch, ich sag mal, dispensationalistisch angelehnte Überschriften wählt. Deswegen sage ich auch immer, lest möglichst nicht die Überschriften, nicht weil ich gegen den Dispensationalismus bin, sondern um möglichst ungefähr in den Text einzusteigen und nicht Trennungen von den Bibelübersetzern einfach zu übernehmen. Weil manchmal werden Texte, die zusammengehören, auseinandergerissen, damit wir Dinge schneller finden. Aber einige Christen sind sich dessen nicht bewusst und denken, ah ja, in der Bibel wurde dort ein großer Marker gemacht, hier ist ein Absatz. Sowas gibt es in der Bibel gar nicht. Im Neuen Testament, was auf Griechisch geschrieben wurde, wurde ohne Punkt, ohne Komma und ohne Leerzeichen geschrieben. Also alles in einem durch, ja. Insofern bin ich dankbar, dass wir Überschriften haben, egal ob sie Amel, Premel, Postmel oder Dispi sind, aber das sollte man im Blick behalten. Fruchtenbaum ist ein sehr, sehr bekannter messianischer Jude und messianische Juden haben immer so, naja, wir kennen die Schriften richtig, weil wir halt messianische Juden sind. Und es ist so interessant, mit Christen aus dem evangelikalen Sektor zu sprechen, wenn die von irgendjemandem eine Predigt oder eine Auslegung hören, naja, der ist ja messianischer Jude, der kann Hebräisch und deswegen muss das wahr sein. Einige hören dann auf zu prüfen. Ich sage nicht, dass jetzt Fruchtenbaum falsch oder richtig ist. Ich werde ihn auch zitieren heute. Ein sehr gelehrter Mann. Aber man sollte es wissen, diese Literatur ist durch und durch dispensationalistisch. Sage ich deswegen, weil ihr habt in den vergangenen Wochen von mir keine Literaturgrafiken gesehen. Das liegt einfach daran, dass es auf Deutsch nahezu nichts in der Geschichte gibt, in den Gemeinden, in christlichen Kreisen, was Amel, Postmel oder Premel ist. Das, was in unseren Bücherregalen steht, ich sag mal, das ist so die Top 1, 2, 3, 4, 5, Top 5, was so in den Bücherregalen auch bei Pastoren steht. Und viele wissen gar nicht, dass sie dispensationalistisch sind. Du darfst das auch gerne sein, du solltest es nur wissen. Wenn du die Literatur aufschlägst, dass du weißt, das kommt aus dieser Schule. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Keine Sorge, ich habe die auch, ja, kein Problem. Aber nur mal so als Hinweis, woher kommt das alles? Wie bahnt sich der Dispensationalismus auch den Weg zu uns in unsere Bücherregale und auch in unsere Gedanken? Deswegen ist es auch in Gemeinden sehr, sehr schwierig, über den Postmill, Premel und Amel überhaupt zu sprechen, weil dann alle gleich den Flattermann kriegen, so, aber das ist nicht das, was meine Schofield-Bibel sagt. Da wird dann schwer oder nicht genug differenziert zwischen Bibeltext und Kommentar, der unter der Bibel steht. Der Kommentar unter eurer Bibel, ein Hinweis vielleicht für einige, ist nicht inspiriert. Ist ein Kommentar. Nicht mehr. Oft gut, aber nicht mehr. Also wie schon gesagt, der Dispensationalismus ist sicherlich das aktuell verbreitetste Modell, obwohl es das jüngste Modell ist unter Evangelikalen. Unter akademischen Theologen stagniert diese Theorie massiv. Das war früher anders, ist aber für den Dispensationalisten nicht sonderlich verwunderlich oder schlimm, weil wir werden gleich sehen, der Dispensationalismus hat eine sehr pessimistische Sicht auf die Zukunft und sieht, dass Wahrheit wird negiert, Liebe erkaltet, es wird eher schlechter mit dem Lauf der Zeit. Und wenn ein Dispensationalist in die akademische Welt schauen würde und sagen würde, ja okay, wenn der akademische Stand mein Maßstab ist, dann sind ganz viele Dinge auf einmal in Frage zu stellen. In der akademischen Welt wird das, die Bibel ja auch nicht mehr als Wort Gottes betrachtet. Deswegen ist das kein Argument für den Dispensationalisten, dass sein Modell unter Akademikern nicht mehr viel vertreten wird. Das ist keine, hat für den Dispi keine Rangordnung, wenn ihr es so wollt. Aber für einige ist es wichtig, ist es unter Gelehrten en vogue, ist es präsent in den Unis und so weiter. Aber da würde jemand, anderes Thema, Sühne, Tod, Jesu, das stagniert auch unter den Akademikern. Da würde ich als Vertreter des Sühnetodes Jesu sagen, das ist mir völlig Latte, was die Akademiker sagen. Und ich heute als Dispensationalist würde auch sagen, was in den Akademien und in den Unis gelehrt wird, ist zweitrangig, sondern ist die Frage, ob es hier wiederzufinden ist. Der Dispensationalismus ist nicht einfach nur ein Endzeitmodell. Der Dispensationalismus ist viel mehr als ein einfaches Endzeitmodell. Er ist vielmehr ein theologisches System und ein Auslegungsmodell der gesamten Bibel. Deswegen ist es sehr schwer, über den Dispensationalismus in 60 Minuten zu referieren, denn was wir uns heute anschauen, ist eigentlich nur eine Sparte des Dispensationalismus. Da steckt ein ganzes Schriftverständnis hinter. Das kann ich im Detail jetzt nicht aufdröseln, aber was wir uns anschauen, ist jetzt quasi nur ein Kapitel des Dispensationalismus, und zwar die Endzeitlehre des Dispensationalismus. Und diese Endzeittheorie nennt sich, wie wir es hier in dieser Grafik schön sehen, der sogenannte prätribulationistischer Prämillennialismus. Schön, oder? Wer traut sich, es zu sagen? Der prätribulationistische Prämillennialismus. Das ist das, was wir uns anschauen. Das ist nur ein Teil vom gesamten Kuchen des Dispensationalismus. Aber was ich vergessen habe zu sagen, wir schauen uns heute vorwiegend den klassischen prätribulationistischen Prämillennialismus an. Es gibt auch einen revidierten und auch einen progressiven. Die Progressiven sind am Kommen. Immer mehr, auch unter den Gelehrten und Akademikern. Aber was am weit verbreitetsten ist, ist der klassische, zumindest mein subjektiver Eindruck. Also ihr merkt, ich habe schon allein drei Richtungen gebracht, die es so gibt unter Gelehrten. Es gibt noch viel mehr im Dispensationalismus, weil die Details dann unterschiedlich definiert werden. Deswegen habt Gnade, wenn ich nicht den ganzen Dispensationalismus auffächern kann. Ich könnte es auch gar nicht, wenn ich es wollte. Dafür bin ich da in der Sache zu wenig geschult. Ich glaube, dafür braucht man ein eigenes Studium. Das ist schon echt eine harte Kiste. Ihr seht in der Grafik, dass ich beim Dispensationalismus den Begriff Dispensation dick gedruckt habe. Woher kommt überhaupt dieser Begriff? Es kommt aus dem Englischen Dispensation, und Dispensation ist eine englische Übersetzung aus dem griechischen Wort, das schreibe ich euch mal auf, Oikonomia. Oikonomia. Also das ist griechisch, ja. Und übersetzt ins Deutsche würde das bedeuten, oder würde man es übersetzen in Haushaltung, Zeitalter, Verwalterschaft. Die Haushaltungen Gottes. Ist das einem, klingelt es da so, von dieser Begrifflichkeit, Haushaltungen schon mal gehört? Ja, das ist in der deutschen Literatur ist das ein Begriff, der oft verwendet wird. Die Haushaltungen Gottes oder, was vielleicht uns ein bisschen leichter fällt, die Zeitalter. Gott arbeitet in gewissen Zeitaltern. Diesen Begriff Oikonomia finden wir in Epheser 3, Vers 9, wo Paulus über dieses Zeitalter, über diese Oikonomia spricht. Und die Dispensationalisten gehen daher und sagen, Gott arbeitet in verschiedenen Zeitaltern. Gott interagiert in verschiedenen Zeitaltern unterschiedlich mit den Menschen. Er agiert nicht immer auf dieselbe Art und Weise. Es ist nicht, weil Gott sich ändert, sondern weil sein Plan, seine Verwaltung, wie er zu einer gewissen Zeit mit Menschen interagiert, unterschiedlich ist. In dem ersten Zeitalter ist er mit den Menschen spazieren gegangen. Das macht er jetzt mit uns nicht mehr. Ja, da gab es eine Zeit mit Mose, die funktioniert irgendwie anders als heute Gemeinde. Und so erkennt man in der Schrift als Dispensationalist, dass es verschiedene biblische Zeitalter gibt. Und zwar 7 und an der Zahl, die werden wir uns jetzt anschauen. Und die biblische Geschichte wird wie folgt unterteilt. Achtung, die Einteilung und die Begrifflichkeit ist nicht einheitlich. Ich bringe jetzt etwas, was vielleicht breit vertreten wird, aber wenn du als Dispi jetzt in den Reihen sitzt und sagst, aber ich benutze ein anderes Wort, dann lasse ich dir das. Ja? Ich klaue dir das nicht. Aber das ist eine Art und Weise, wie man das einteilen kann. Oder wie viele das tun. Das erste Zeitalter ist die Zeit der Unschuld, von der Schöpfung bis zum Sündenfall. Die Zeit des Gewissens, von der Vertreibung aus dem Garten Eden bis zur Sintflut. Die dritte Zeit ist die Zeit der menschlichen Regierung, vom Ende der Sintflut bis zur Zerstreuung von Babel. Ja, diese Chaoszeit, wo die Menschen gemacht haben, was sie wollten und sich einen Turm gebaut haben. Dann begann eine neue Zeit, die Zeit der Verheißung von Abraham bis zur Sklaverei in Ägypten. Dann sehen wir als Dispensationalisten die Zeit des Gesetzes, vom Auszug aus Ägypten bis zur Himmelfahrt Christi. Wichtig jetzt zu sehen, dass alles, was Christus gesprochen hat in den Evangelien, für den klassischen Dispensationalist, fällt in das Zeitalter des Gesetzes. Was bedeutet das? Was bedeutet das praktisch für uns? Ja, was jeder von den Modellen sagen würde, aber was hat das für eine praktische Auswirkung, wenn ich die Evangelien lese als Dispensationalist und sage, das gehört in das Zeitalter des Gesetzes, die Worte von Jesus. Was bedeutet das für mich, der ich ja nicht in dem Zeitalter bin, sondern im 6. mich befinde, dass die Zeit der Gnade der Gemeinde von Pfingsten bis zur Entrückung der Gemeinde Jesu, wir wurden noch nicht entrückt, das heißt, wir sind gerade in der 6. Epoche. Was bedeutet das, wenn ich die Evangelien lese, die noch in die 5. Epoche, zur 5. Epoche gehören? Was bedeutet das? Ja, das geht schon in die richtige Richtung, es fühlt sich an wie Altes Testament. Alles, was Christus sagt, und ja, es gibt einige Dispis, die sagen, ja, das kann man nicht so schwarz-weiß sehen, aber eine große Fraktion hat es immer so gesehen und es gibt einige, die es bis heute auch so sehen. Alles, was Christus sagt, gilt nicht dir und mir, sondern das hat er unter Gesetz gesagt, zu den Juden. Und alles, was Christus angeordnet hat, alles, was er vorgegeben hat, galt allein für die Zeit, bis er in den Himmel aufgefahren ist. Und da sagen einige, also wird Gott sich so einen Aufwand machen, seinen Sohn schicken, so viel lehren, so viel erzählen, damit das 3,5 Jahre währt und dann macht er einen Cut, Himmelfahrt und jetzt beginnt ein neues Zeitalter und das hat überhaupt gar keinen Wert mehr für uns heute. Für den klassischen Dispensationalismus gibt es diese Trennungslinie, die ganze Bergpredigt, alles für Juden, nicht für dich. Wenn du als Christ anfängst, die Bergpredigt zu lesen und dich fragst, was kann ich dafür für mein Glaubensleben lernen? Falsche Frage. Bist du Jude oder was? Bist du Jude unter dem Gesetz? Das ist nicht deine Frage. Du bist im Zeitalter der Gemeinde. Das bedeutet, welcher Inhalt des Neuen Testaments gilt uns? Ganz genau. Apostelgeschichte bis Offenbarung Kapitel 4. 3. Entschuldigung, bis Offenbarung Kapitel 3, ab dann geht dir wieder nichts, das werden wir uns gleich anschauen. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Ja, progressive Dispensationalisten würden gleich mit Pauken und Trompeten und mit Fackeln und Mistgabeln, genau, hier schon lauern und sagen, ja, Waldemar, natürlich gibt es dort auch Veränderungen. Einige Dispensationalisten sagen, das ist ein bisschen zu krass, Christus hat doch auch etwas für uns als Gemeinde zu sagen. Und da merkt ihr schon die Auseinandersetzung im Dispensationalismus. Und die ist, also da, dieses Detail von Endzeitlehre hat Auswirkungen auf uns. Oder? Ob das, was Jesus sagt, für die damals nur war, für die Jünger, für die 3,5 Jahre und dann war es das und nicht für uns? Okay. Also wir haben uns schon das 6. Zeitalter angeschaut, die Zeit der Gnade oder das Gemeindezeitalter. Und das 7. Zeitalter, das ist, was aussteht, die Zeit des Millenniums, von der Entrückung bis zum 1000-jährigen Reich, beziehungsweise man könnte es vielleicht verfeinert, das sage ich jetzt, formulieren, von der Entrückung bis zur Rebellion Satans. Ja, bis dorthin geht das Millennium. Wenn der Satan rebelliert, wird das Millennium beendet und dann gibt es das Gericht und neuer Himmel, neue Erde. Ein Zitat von Roland Hartmeier. Nach dispensationalistischer Vorstellung handelt Gott in jeder Epoche auf eine ihr eigene Art und Weise mit den Menschen. Jede Dispensation beginnt mit einem gnädigen Akt Gottes und endet im Gericht. Jede Dispensation befindet sich wegen der Sünde des Menschen von Anfang im Niedergang. Gott handelt etwas und aus dispensationalistischer Sicht ist jede Dispensation dem Untergang eigentlich geweiht. Und wenn wir uns jetzt mal diese Aufstellung anschauen, dann stimmt das auch. Von der Schöpfung bis zum Sündenfall. Gott hat etwas initiiert, Niedergang. Vertreibung aus dem Garten Eden, sozusagen, hey, ich gebe euch Felle, macht was draus, ich bin nicht ganz weit weg von euch. Ja, ich gebe euch sogar noch eine Verheißung, das sogenannte Urevangelium, da wird was kommen. Und wie endet die Geschichte? Sintflut. Gott denkt, meine Güte, was ist denn das für ein Haufen? Ende der Sintflut, neuer Beginn, Zerstreuung von Babel, wieder Niedergang. Okay, ich beginne was mit Abraham, Sklaverei in Ägypten, Katastrophe, was ist da los? Auszug aus Ägypten, jetzt geht's aber los mit dem Gesetz. Jetzt haben wir die Himmelfahrt Christi hier, es scheint erstmal glorreich, aber letztendlich muss man sagen, die Konsequenz des Gesetzes war Tod, dass der Sohn Gottes sterben muss. Also auch hier wieder, es spitzt sich zu, es wird dramatisch und die zerstörerische Kraft der Sünde wird auch offenbar. Die Zeit der Gnade von Pfingsten bis zur Entrückung der Gemeinde Jesu ist deswegen ein Niedergang, weil mit der Entrückung, was beginnt? Die Trübsal. Also auch hier wieder Niedergang. Deswegen hat ein Dispensationalist für hier und heute keine Hoffnung. Es wird nichts besser. Sondern es ist von Dispensation zu Dispensation alles immer dem Untergang geweiht. Der Niedergang der Menschheit ist beschlossen in jeder Haushaltung, in jedem Zeitalter. Und die Zeit des Millenniums, auch hier von der die Zeit des Millenniums ist eigentlich nicht von der Entrückung bis zum tausendjährigen Reich. Warum die Literatur das so geschrieben hat, das ist nicht ganz richtig. Da würde ich eigentlich sagen, die Zeit des Millenniums ist vom tausendjährigen Reich bis zur Rebellion des Satans. Aber wie auch immer, was hier steht. Das Millennium beginnt glorreich, Christus regiert, aber am Ende der große Abfall, die große Auflehnung des Satans. Also ihr merkt, da ist irgendwie so eine Art Systematik drin. Und diese Systematik erkennt der Dispensationalist und würde sagen, auch wenn nicht Paulus an einer Stelle sagt, übrigens, es gibt 7 Haushaltungen, ist es aber ein Prinzip, was wir sehen. Wir sehen, dass Gott unterschiedlich handelt. Wir sehen, dass er immer wieder was Neues initiiert und es immer wieder runtergeht. Was Neues initiiert und immer wieder runtergeht. Übrigens, dann bist du dran, ist es allgemein gültig, auch unter anderen Vertretern, selbst wenn man in diese 7er-Reihe nicht einstimmt, dass viele Ausleger sagen, dass es, lass mich ganz kurz schauen, genau, dass es mindestens 3 Epochen gibt. Schöpfung bis Mose, Mose bis Christus, Christi Werk und seine Wiederkunft. Ja? Das sind wenigstens 3 Epochen, die fast alle Bibellehrer irgendwie sehen, dass es hier große Einschnitte gab. Gott hat was geschaffen, dann hat er einen Bund mit Mose geschlossen und dann hat er einen neuen Bund gestiftet in Christus und hat den alten Bund mit Christus erfüllt. Ja, also diese Einteilung der biblischen Geschichte ist erstmal nichts Besonderes. Das macht eigentlich fast jeder Bibellehrer. Deswegen, ihr hört das auch manchmal von mir, du kannst nicht einfach ins Alte Testament springen und sagen, diese Aussage trifft jetzt auf mich zu. Ich nehme das einfach für mich. Weil vielleicht ist das ein Wort zu einer ganz bestimmten Zeit, die gar nichts mit uns heute zu tun hat. Wenn du zum Beispiel liest, keine Ahnung, wir sollen nicht Baumwolle mit irgendeinem anderen Stoff mixen und das tragen, dann wirst du sagen, das ist Altes Testament.
Du machst das selber. Man darf gewisse Tiere nicht mehr essen. Halleluja, lebe ich im neuen Bund. Du machst du nicht, du sagst, ich esse es. Warum? Weil im neuen Bund alles rein ist. Versteht ihr? Also es gibt einen Wandel, wie Gott mit dem Menschen interagiert und auch gewisse Gesetzmäßigkeiten und Gebote, die er auch zu gewissen Zeiten gibt und auch zu gewissen Zeiten nicht gibt. Und der Dispensationalist macht das einfach nur sehr eindeutig, dass er das in diesen 7 Dispensationen teilen kann und da wirklich auch eine Systematik drin sieht. Doris. Ich wiederhole die Frage, damit man es im Internet später auch hört. Warum endet es nicht mit der Ewigkeit, sondern hier einfach nur mit dem Millennium? Ich weiß nicht, was ein Dispi darauf antworten würde. Ich vermute Folgendes. Weil ein Zeitalter immer einen definierten Anfang und Ende hat, der dem Untergang geweiht ist, ist die Ewigkeit an sich keine Dispensation, die dem Untergang geweiht ist, sondern Herrlichkeit in Ewigkeit. Aber das ist meine Vermutung, dass ein Dispensationalist so antworten würde. Aber es ist trotzdem auffallend, ne, dass man so dabei stehen bleibt und macht auch sehr eindrücklich, wie wichtig dem Dispensationalisten das Millennium ist. Die Entrückung und das Millennium. Bei den anderen Modellen, vor allem beim Amillennialismus, da geht es eigentlich die ganze Zeit, Christus kommt wieder. Das ist seine explizite Hoffnung. Neuer Himmel, neue Erde, Auferstehungsleib. Das ist der Punkt, worum es dem Amillennialisten geht. Beim Dispensationalisten ist eigentlich der Fokus in der Bibelauslegung Entrückung und Millennium. Natürlich ist auch die Hoffnung auf neue Himmel, neue Erde, aber der Dispensationalist ist voller Erwartung, dass Israel endlich wieder in seine alte Stellung gesetzt wird. Deswegen ist es auch in so einer Aufstellung nicht sonderbar, dass das Millennium sozusagen als letztes genannt wird und dann war es das. Mal so weit zu dem Heilsplan Gottes in 7 Zeitaltern. Ich möchte gerne mit euch über das Verhältnis zwischen Israel und der Gemeinde sprechen, weil das im Dispensationalismus einzigartig ist. Für den Dispensationalisten sind alle anderen Modelle schwach, weil sie Israel nicht die Stellung geben, der es gebührt. Der Amillennialist tendenziell eher Israel, was ist Israel? Wir sind Israel. Die anderen, Postmill und Premill, sagen auch, Israel und Gemeinde sind eins, aber haben eine viel stärkere Erwartungshaltung, dass Israel errettet wird, ja, dass es da eine große Erweckung gibt. Aber für den Dispensationalisten ist Israel und die Gemeinde eine völlig, völlig unterschiedliche Geschichte, die nicht vermischt werden darf. Nach Dispi-Auffassung ist im 6. Zeitalter, also im aktuellen Gemeindezeitalter, Gottes Blick gerichtet auf die Heiden und er hat sein geplantes Millennium verschoben. Es war eigentlich geplant, es einzusetzen, aber es ist, ich sag mal, sehr flapsig gesagt, Gott nicht gelungen, das Millennium einzusetzen, hat es darum verschoben und das Zeitalter der Gemeinde zwischengeschaltet. Okay, wir lesen mal ein Zitat. Nach dispensationalistischem Verständnis ist Jesus zur Erde gekommen, um den Juden das lang erwartete theokratische Reich Gottes anzubieten. Was ist ein theokratisches Reich Gottes? Gott regiert als König auf Erden. Wir haben eine Demokratie. Eine Theokratie ist, wenn Gott selber als König intronisiert ist. Also nach dispensationalistischem Verständnis ist Jesus zur Erde gekommen, um den Juden das lang erwartete theokratische Reich Gottes anzubieten. Nicht einfach nur irgendein geistliches Prinzip, so irgendwas im Herzen oder so, sondern ich bin König und das möchte ich etablieren. Leider aber haben die Juden ihren eigenen Messias abgelehnt. Gott wandte sich darauf den Heiden zu und führte das Zeitalter der Gemeinde als eine Art Einschub ein. Das ist sehr, sehr zentral im Dispensationalismus. Die Gemeinde ist quasi so eine Art, ich sage es mal ganz krass, so eine Art Notnagel. Eigentlich wollte ich hier was mit den Israeliten machen, die wollten aber nicht. Wir machen das 2 oder 3.000 Jahre später, jetzt, okay, dann verstocke ich euch und jetzt wende ich mich den Heiden zu, um euch eifersüchtig zu machen, ja, damit ihr irgendwann die Wende schafft. Also so wichtig die Errettung der Menschen auch ist im Dispensationalismus, der Fokus im Dispensationalismus ist immer, dass Gott zu seinem Ziel kommt mit Israel. Israel, Israel. Ein ausgeprägter, ich würde Zionismus sagen, der sehr stark auf Israel fokussiert ist und deswegen sagt John Walford oder wie der auch ausgesprochen wird, der Prätribulationismus, wir sagen jetzt heute Dispensationalismus, unterscheidet klar zwischen Israel und der Gemeinde und ihrem jeweiligen Programm. Super wichtig. Jeder hat sein eigenes Programm, nicht vermischen. Die gehören nicht zueinander. Einige ganz alte Dispensationalisten sind sogar so weit gegangen, sie werden sich in der Ewigkeit noch nicht einmal treffen. So unterschiedlich sind diese Wege. Das ist wäre schade irgendwie, denke ich so. Aber diese Idee ist jetzt nicht mehr so modern und auch nicht so vertreten in der heutigen Literatur. Aber diese Trennung ist schon da. Aber es geht so weit, dass Dispensationalisten sagen, die Gemeinde hat keine irdische Berufung, sondern eine himmlische. Und Israel hat eine irdische Berufung. Die sollen auf der Erde regieren und im klassischen Dispensationalismus soll die Gemeinde im Himmel herrschen. Das bedeutet, dass es in einigen, ich zeichne das hier mal ein, ich versuche das möglichst verständlich zu machen, und da sind sich die Dispis nicht einig, das ist quasi hier, nee, das ist falsch, Moment, dass es an dieser Stelle auch ein Millennium gibt, ja, aber getrennt von dem unteren. Das untere Millennium ist das irdische Millennium, wo Christus wiederkommt. Und hier unten befindet sich Israel und hier oben befindet sich die Gemeinde. Ja, im Millennium haben die miteinander nichts zu schaffen. In der Ewigkeit dann vielleicht schon wieder, aber im Millennium nicht. Aber zumindest die Dispis, die ich jetzt gerade überblicken kann, würden eher dahin gehen, dass die Gemeinde auch nach unten fährt. Und zwar zur Erde, wenn Christus sichtbar wiederkommt und dann gemeinsam mit Israel zu regieren und zu herrschen. Wichtig an dieser Stelle, der progressive Dispensationalismus, der immer mehr am Kommen ist und immer populärer wird, der weichte diese strikte Trennung ganz besonders ab und Israel und Gemeinde sind für ihn nicht zwei getrennte Ordnungen, sondern einfach nur zwei aufeinanderfolgende Phasen. Für den Amillennialisten, für den Postmillennialisten und für den Prämillennialisten ist das alles viel zu gekünstelt. In Christus ist alles eins. Ja, wir glauben, dass Israel noch einmal eine Wende schafft, aber nicht irgendwie als eine zweite Mannschaft, sondern Christus ist der Mittelpunkt und nicht eine Ordnung, die Gott aufrechterhält in Israel und in der Gemeinde. Also, ja, mal soweit. Das ist sehr verwirrend, das ist sehr schwierig zu verstehen, also zumindest für mich, vielleicht frühstückt ihr das alles so ganz easy, aber für mich ist das schon schwierig. In jedem Fall gilt, egal auf welcher Ebene du unterwegs bist als Dispi, es gibt unzählige Versprechen im Alten Testament, wie ich es eben gerade gesagt habe, die sind nicht einfach ausgesetzt. Da gibt es Versprechen, die wurden noch nicht erfüllt, wörtlich, und die dürfen nicht einfach geistlich weggedeutet werden, wie die Amels das gerne machen. Ja, das ist geistlich schon irgendwie erfüllt in Jesus und so weiter. Das muss man so und so verstehen. Nein, 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 nix da. Wenn da wörtlich gesagt wird, was passieren soll, dann muss es auch so wörtlich gefälligst auch erfüllt werden. Ja, wenn ein Messias verkündet wird, dann wird auch dieser Messias kommen. Wenn er in Bethlehem geboren werden soll, dann ist das nicht irgendwie Emmendingen. Ja, im geistlichen Sinne kann das auch Bethlehem sein. Nein, das ist Bethlehem. Wir brauchen wörtliche Prophezeiung und wörtliche Erfüllung. Wir wollen Gott beim Wort nehmen und das nicht einfach vergeistlichen, weil es uns irgendwie vielleicht zu wunderbar erscheint, dass es wirklich tatsächlich passieren kann. Denn es ist ganz interessant, eine alte Dogmatik vor der Staatsgründung Israels, ich habe gerade vergessen, wer das war, sagt uns aber auch hier in dem Kreis, glaube ich, nichts. Ist auch nicht so wichtig. Der hat, wer war das? Da muss ich nochmal nachlesen. Der schrieb in seiner Dogmatik, dass diese ganzen Prophezeiungen nicht wörtlich, wie im Dispensationalismus verstanden werden, erfüllt werden müssen, liegt schon allein daran, dass es überhaupt gar keinen Staat Israel gibt. Und weil das völlig unmöglich ist, weil in der Zeit, wo er das geschrieben hat, war der Antisemitismus richtig krass. Hätte nie gedacht, dass der Zweite Weltkrieg mal so eine Wende bringt und dann auch Israel entstehen kann, war ganz klar, Israel gibt es gar nicht. Wie sollen diese Dinge dann wörtlich auch in Erfüllung kommen? Und da würde der Dispensationalist sagen, hast wohl deine Rechnung ohne Gott gemacht, ne? Gott hat eine Wende geschaffen, die niemand hätte so sehen können. Und für viele ein Wunder Gottes. Unsere alte Elisabeth ist aufgrund der Staatsgründung Israels, oder das war ein wichtiger Teil, dass sie überhaupt zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Weil sie gesehen hat, Gott hält Wort. Das ist krass. Eine intellektuelle Frau, die die Bibel gelesen hat und hat gesehen, ich sehe hier, wie Gott am Werk ist. Und das ist so offenbar oder offensichtlich ein Wunderwirken Gottes, dann sind die anderen Dinge, die den Amillennialisten ein bisschen zu spooky erscheinen, kein Problem, dass unser dispensationalistischer Gott, der wird das schaffen. Ich sage das jetzt mal so ganz krass. Okay. Man sollte auch an dieser Stelle den Dispensationalisten zugutehalten, indem sie so sehr auf die wörtliche Erfüllung der Bibel plädiert haben, waren sie in ihrer Zeit ein festes Bollwerk gegen liberale Bibelkritik, wo man versucht hat, alles irgendwie so aufzuweichen. Da sind, würde ich sagen, nach meiner persönlichen subjektiven Einschätzung die Postmillennialisten zum Beispiel sehr empfänglich für liberale Bibelkritik, die Dispensationalisten niemals. Weil sie sagen, das, was hier steht, muss sich auch genauso erfüllen. Und wenn da Bibelkritik um die Ecke kommt, wir riechen schon, oder den Braten riechen wir schon, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und das muss man dem Dispensationalismus zugutehalten, dass er sehr stark von der Inspiration der Bibel lebt und da überhaupt nicht ins Wanken kommt. Okay, ich muss ein bisschen anziehen. Wie wir schon öfter jetzt gehört haben, nach der Staatsgründung Israels ist das nächste Ereignis im Heilsplan Gottes die Entrückung der Gemeinde. Und jetzt kommen wir zu unserem glorreichen Text aus 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Wer möchte mal lesen? Dankeschön. Genau hier haben wir diesen Gedanken der Entschlafenen, also der Verstorbenen. Es war in Thessalonich eine große Frage, was geschieht eigentlich mit denen, die gestorben sind? Dann kommt Jesus wieder. Haben die keine Hoffnung? Das ist deswegen eine interessante Frage. Die Christen in der ersten Generation waren voller Erwartung, Jesus kommt morgen. Dass auf einmal die ersten starben und der erste Thessalonicher ist der, ich glaube, der älteste neutestamentliche Brief überhaupt. Also es sind wirklich die ersten Jahrzehnte und dann sehen sie Leute sterben, aber Jesus ist immer noch nicht da. Was ist denn jetzt mit denen? Das war überhaupt nicht in ihrer Denkkategorie, dass das ganze Ding 2000 Jahre geht. Und deswegen diese Fragen. Und Paulus sagt, das ist kein Problem. Wenn wir abgeholt werden, dann werden die, eure Familienmitglieder zum Beispiel, oder eure Pastoren, die jetzt gestorben sind, die werden entrückt gemeinsam mit uns. Ja? Die gestorben sind, werden bei der Ankunft des Herrn, werden sie gemeinsam mit uns zu Christus gehen. Im Amel, Postmel und im Prämel wird dieser Moment mit der Wiederkunft des Herrn verbunden. Diese Passage, die du erfragt hattest, 1. Thessalonicher, würde dann sagen, wo ist das Problem? Entrückung, Ankunft des Herrn. Das ist alles ein Moment. Die Dispensationalisten sehen das nicht so. Die sagen, dass hier die Ankunft des Herrn nicht seine sichtbare Wiederkunft ist, sondern seine geheime, unsichtbare, verborgene Wiederkunft. Er wird nicht gesehen, er holt sie aber mit einem Mal ab. Und das wird geschehen vor der Trübsal, bevor es eine große Verfolgung geben wird auf diesen Erdenrund. Bei den anderen ist das anders, ne? Da müssen alle die bittere Pille schlucken und die ganze Verfolgung erleben. Und Gott bewahrt, aber beim Dispensationalismus ist die Gemeinde nicht für die Trübsal bestimmt. Und warum kommt jetzt ein Dispi daher und sagt, diese Entschlafenen, die entrückt werden, werden vor der Trübsal entrückt. Das liegt an diesen zentralen Bibelstellen. Im 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 10, heißt es, mit einem Satz, der Anfang ist jetzt nicht so zentral, und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Der Kerngedanke ist jetzt, Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. 1. Thessalonicher 5, Vers 9 führt diesen Gedanken weiter. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wenn du in der Offenbarung Gottes Handeln auf Erden liest, dann liest du von Zornesschalen. Ein großes Gericht, was über viele Kapitel ausgebreitet wird. Und jetzt liest ein Dispi den 1. Thessalonicher und sagt, ja, wir sind nicht für den Zorn bestimmt, den wir in der Offenbarung lesen. Das heißt, wir werden abgeholt bei der Ankunft des Herrn, aber die wird unsichtbar sein. Das ist noch nicht seine finale Wiederkunft leiblich, wo er sein Friedensreich aufrichtet, sondern halt im Verborgenen. Und diesen Hinweis haben wir schon in Offenbarung Kapitel 3, Vers 10. Ein Wort an die Gemeinde in Philadelphia. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren. Nehmen wir es wieder, bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Du wirst da nicht mehr wohnen. Deswegen wirst du abgeholt vorher. Und das Interessante an dieser Stelle ist, dass bis Kapitel 3 ging es die ganze Zeit um Jesus, Gemeinde, schreibt der Gemeinde diesen Brief, schreibt der Gemeinde diesen Brief. Und dann passiert Folgendes. Ab Kapitel 4 findest du die Vokabel Gemeinde in der Offenbarung nicht mehr. Bis Kapitel 19. Sagen, Kapitel 4 bis Kapitel 19, wenn du das als Christ liest, kannst du die Füße in die Luft strecken und sagen, ich bin entrückt in diesem Augenblick. Und das interessiert nur noch die, die auf der Erde geblieben sind. Und nicht mich. Offenbarung 4 bis 19 hat für mich als wiedergeborenen Christen gar keine Gültigkeit. Das ist eine ganz andere Dispensation. Überschreite nicht die Linien. Das ist nicht Zeitalter der Gemeinde. Da sind wir schon weg. Denn das Wort an Philadelphia ist gewiss. Denn John Balfour, ein sehr bekannter Dispensationalist, den wir schon öfter jetzt gehört haben, sagt, diese Bibelstelle aus Offenbarung 3, Vers 10 ist eine klare Prophezeiung an die Gemeinde in Philadelphia, dass die Gläubigen nicht durch die Stunde der Versuchung hindurchgehen müssen. Das heißt, durch die große Trübsal, die die Welt überfallen wird. Tatsächlich ist dies für sie ein Hinweis auf die Entrückung vor der Trübsal. Steht da zwar nicht, ist aber für den Dispensationalisten eine ausgemachte Sache, weil wir davon im Thessalonicher Brief lesen und das bringen wir gemeinsam, das bringen wir zusammen. Das ist der Hinweis. Ich werde dich davor bewahren, du wirst dann nicht mehr auf der Erde sein. Und wie wird das dann geschehen? Durch die Entrückung, wie wir sie im Thessalonicher gelesen haben. Okay, ist sinnig so ein bisschen? Habe ich schon einigen zum Dispensationalismus bekehrt? Weiter geht's im Sauseschritt. Wie eben gerade gesagt, die Entrückung geschieht von Jesus heimlich, verborgen, unsichtbar, wird er zur Erde zurückkehren und die Christen holen. Und die Christen werden in einem Nu plötzlich verschwinden. Wer kennt diese Szenarien, diese Gedankenspiele, was ist, wenn ich Auto fahre, mein Kind ist nicht im Glauben und dann zuck, bin ich weg. Was passiert dann mit dem Kind? Das sind reale Vorstellungen und Szenarien eines Dispensationalisten. Es gibt auch Filme davon und so weiter, wo das sehr, sehr populär wurde. Du schläfst in deinem Bett und dann ist der eine nicht mehr da und der andere ist noch da und so, oh Mann, ey, jetzt ist der Moment gekommen. Habt ihr es schon mal erlebt, so dass keine Ahnung, du warst vielleicht auf einer Gemeindefreizeit, gingst in einen Raum, wo du dachtest, alle treffen sich, auf einmal ist kein Christ mehr da. Denkst du, oh, die sind wahrscheinlich alle weg und ich bin noch hier. Kennt jemand solche Momente? So, sind die anderen entrückt? Was mit mir? Genau. Also wenn du heute hierher gekommen wärst und wärst alleine, ja, dann weißt du bist nicht dabei. Ja, für einen Dispensationalisten ist das eine ausgemachte Sache. Sieh zu, die Entrückung kann jederzeit kommen. Du weißt nicht wann. Deswegen solltest du dich vorbereiten, weil dann, wenn du jetzt nicht die Entscheidung triffst, dann wird es nicht easy. Weil dann rollt etwas über diesen Erdball. Da wirst du nicht dabei sein. Zusammen mit der Entrückung, wie wir eben gerade in 1. Thessalonicher 4 gelesen haben, werden Tote auferstehen. Und da ist es dann heiß in der Diskussion mit den Dispies.
Wer ist denn das, der auferstehen wird? Aber so nach meiner Recherche, so wie ich das verstehe, sind das alle Gläubigen seit Pfingsten. Ja, alle Gläubigen seit Pfingsten, also neutestamentliche Gemeindechristen, werden auferstehen und entrückt in den Himmel. Und dann gibt es dort eine 7 Jahre Pause, das werden wir uns gleich anschauen. Aber die alttestamentlich Gläubigen sind noch nicht auferstanden. Das ist ein bisschen tricky. Einige sagen, nee, es sind doch alle. Nee, andere sagen, nein, weil dann vermischst du wieder die Dispensationen Israel und Gemeinde. Das hat nichts miteinander zu tun. Ja, es geht hier dann nur um die Gemeinde, die wird dann in die Luft erhoben und die Gläubigen des Alten Testaments werden zu einem anderen Zeitpunkt auferstehen. Und durch diese Trennung, die so krass ist im Dispensationalismus, hast du auf einmal am Ende tatsächlich, das werden wir heute nicht im Detail aufdrüsen, 5 Auferstehungen. Ja, das ist so ein bisschen, okay, ja. Nun gut, aber wir gehen jetzt mal weiter. Denn ich habe noch einige Minuten und die muss ich auskaufen, sagt die Bibel, oder? Also wir sind jetzt gerade entrückt worden. Als Gemeinde, ja, wir sind ja keine Israeliten, die irgendwie im Judentum verharren, sondern wir sind als Christen entrückt worden und die Gläubigen seit Pfingsten sind gemeinsam mit uns jetzt bei Christus und der Antichrist, der wartet eigentlich die ganze Zeit nur auf die Entrückung der Gläubigen. Das ist so, er wartet, bis die weg sind, um seine Drangsal und Bedrängnisse und Trübsal über Israel und die neuen Bekehrten in dieser Zeit auszuüben. Denn in dieser Trübsalzeit werden Menschen zum Glauben kommen. Auch Israeliten werden zum Glauben kommen und sein Job ist, ihnen das Leben schwer zu machen. Auch hier sind die Dispensationalisten nicht einig, für alle, die das auch später im Internet dann hören werden, an welchem Zeitpunkt Entrückung und Trübsal, da gibt es so viele unterschiedliche Ideen, aber mal so ganz grob, Gemeinde ist weg, Trübsal kommt. Einige definieren das, dann, noch ein paar Jahre ist er dann noch hier und dort, ist aber für uns nicht so zentral. Diese 7-jährige Phase, die große Trübsal, ist gekennzeichnet von Verfolgung, Krieg und Hungersnöten. Und dieses Wort große Trübsal, woher kommt das überhaupt? Das stammt von Matthäus 24, Vers 21, aus dem Munde Jesu also. Denn dann wird große Bedrängnis sein, große Trübsal, große Drangsal, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Und jeder, der dieses Wort liest, sieht in der Offenbarung, was für ein Zorn über die Welt kommt und bringt es hier zusammen. Jesus hat von der großen Drangsal, von der großen Trübsal gesprochen, die da 7 Jahre dauert. Und hier berühren wir jetzt nur ein Thema und ich sage das nur mit einem Stichwort und dann verlassen wir sofort dieses Thema, weil das ein Fass ohne Boden ist. Diese 7 Jahre große Trübsal wird gedeutet anhand von Daniel 9 und den sogenannten 70-Jahr-Wochen. Einige wissen, ja, also nicht der Daniel, sondern der Prophet Daniel, auch nicht Daniel Kiefer, sondern Daniel aus dem Alten Testament, das 9. Kapitel, wo es um die 70-Jahr-Wochen geht. Das ist ein krasses Kapitel und die Theologen fetzen sich, wie man das interpretiert. Aber der Dispensationalismus sieht ja eine Epoche angedeutet, die in der Offenbarung sozusagen dann aktiviert wird. 7 Jahre große Trübsal. Wichtig immer zu bemerken oder mitzudenken, Gemeinde ist nicht da. Das betrifft dann die Nation Israel und den ganzen Erdkreis. Und in dieser Zeit wird Israel, in diesen 7 Jahren, wird Israel geläutert und das jüdische Volk kommt auch allmählich zum Glauben an Jesus Christus. Und nach diesen 7 Jahren, und auch hier gibt es einige, die sagen, nein, das ist schon nach 3,5 Jahren, diese Diskussion will ich jetzt hier nicht führen, kommt Christus sichtbar wieder. Also entweder mitten in dieser Zeit oder danach, nach dieser Trübsalzeit kommt Jesus jetzt aber sichtbar. Jetzt kommt er wirklich mit seinen Heiligen. Da sind einige sich unsicher, sind dann die neutestamentliche Gemeinde dabei oder nicht, oder sollen die im Himmel bleiben, weil Israel und Gemeinde dürfen sich nicht in die Quere kommen. Da ist man sich nicht einig. Auf jeden Fall kommt er mit irgendwem wieder.
Und dann beginnt endlich das Millennium. Und das ist der letzte Punkt, den ich jetzt noch anschneiden möchte mit euch. Was passiert in diesem Millennium? Das machen wir jetzt kurz. Noch einmal durchatmen. Die schön verbrauchte Luft einmal durch die Lungen ziehen. Weiter geht's. In diesem Millennium entfaltet sich dann das Reich Gottes auf der ganzen Erde. Und da haben wir schon starke Parallelen zum Postmillennialismus. Der sagt auch, jep, ganz genau, dass der ganze Erdball wird erfüllt von der Fülle, von der Herrlichkeit des Herrn. So heißt es. Genau. Und das, sagt der Dispensationalist, ja, ganz genau, das geschieht. Aber Christus muss dazu sichtbar wiederkommen. Der Postmillennialist sagt, dafür brauchen wir Christus nicht hier, das geht vom Himmel her. Und dort im Millennium werden sämtliche Verheißungen, die es im Alten Testament gibt, auf die wir warten, dass sie sich erfüllt werden, werden dort erfüllt. Die Landverheißungen, die Grenzen Israels werden endlich erfüllt. Die Staatsgründung ist nur der Anfang gewesen. Aber im Millennium wird Israel das gegeben, was ihm schon seit jeher zugesprochen wurde. Jerusalem wird die Hauptstadt der Welt sein. In Jeremia 3, Vers 17 lesen wir, in jener Zeit wird man Jerusalem den Thron des Herrn nennen und alle Nationen werden sich zu ihr versammeln wegen des Namens des Herrn in Jerusalem und sie werden nicht mehr der Verstocktheit ihres bösen Herzens folgen. Jerusalem als Schaltzentrale der ganzen Welt. Das ist noch nicht so, das war auch noch nie so, aber Jeremia 3, Vers 17 ist für ein Dispi wahr. Das heißt, dieser Moment muss irgendwann kommen. Und das sehen wir im Millennium, dass das geschehen soll. Israel wird darüber hinaus einen missionarischen Effekt auf die Nationen haben, wenn es in Sacharja 8, 13 und 23 heißt, und es wird geschehen, wie ihr ein Fluch unter den Nationen gewesen seid, Haus Juda und Haus Israel, also Südreich und Nordreich. So werde ich euch retten und ihr werdet ein Segen sein. Fürchtet euch nicht, eure Hände seien stark. So spricht der Herr der Herrscher. In jenen Tagen, da werden 10 Männer aus Nationen mit ganz verschiedenen Sprachen zugreifen. Ja, sie werden den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Ein krasses Wort, oder? Ich finde es so bildlich, schön beschrieben. Der Dispensationalist ist klar, das ist in diesem Maße noch nicht geschehen. Wir sehen, dass die Welt gegen Israel feindlich gesinnt ist. Wir brauchen dieses Friedensreich, wo Jesus Christus als König endlich die Feinde unter seine Füße stellt und Nationen sich Israel zuwenden und die Verheißung Gottes akzeptieren. Und weil diese Verheißungen wörtlich verstanden werden, ist das Millennium auch zwingend. Weil es wörtliche Prophezeiungen sind, können wir das nicht einfach vergeistlichen irgendwie, dass das irgendwie sich erfüllt in Jesus. Nein, das muss eins zu eins so umgesetzt werden, wie auch andere Dinge, die Gott versprochen hat. Das mal zusammengefasst, wie das Millennium Verheißungen erfüllt, wie der Roland Hartmeier. Alle Zusagen, die Gott Israel in den Bündnissen und durch die Propheten gab, werden sich im tausendjährigen Reich wörtlich erfüllen. Der Fluch, der nach dem Einbruch der Sünde über die Welt kam, wird zum Teil aufgehoben werden. Es werden ganz unglaubliche Zustände herrschen. Das Klima wird sich verändern, also positiv. Der Erdboden wird fruchtbarer werden. Es wird Heilung für körperliche Krankheiten geben. Achtet bitte immer auf die Parallelstellen, ob das im Alten oder Neuen Testament steht. Die Menschen werden länger leben und die wilden Tiere werden zahm werden. Auch politisch und moralisch wird die ganze Welt eine noch nie dagewesene Blütezeit erleben. Kriege werden der Vergangenheit angehören. Alles Verhalten der Menschen wird am Maßstab des Gesetzes gemessen werden. Das Gesetz wird in Jerusalem verkündet und in der ganzen Welt befolgt werden. Eine kurze Zusammenfassung von Verheißungen im Alten Testament. Und die Dispis sagen, darauf warten wir immer noch, liebe Amils, Postmils und Premils. Das muss wahr werden. Und deswegen brauchen wir dieses Millennium und sind dankbar für Offenbarung 20, dass uns dort von einem tausendjährigen Reich berichtet wird, weil genau das kann dort Platz finden. Weil der Satan gebunden ist und es florieren kann, das Reich Gottes hier auf Erden. Eng damit verbunden ist die Wiedererrichtung eines Tempels. Ein dritter Tempel wird aufgebaut nach Hesekiel 44. Und das ist spannend, da wird es dann super emotional wie neuer Tempel. Wir haben doch Christus. Nein, Hesekiel 44 spricht von einem Tempel, den wir brauchen, mit Tieropfern.
aber ich habe doch den Hebräerbrief gelesen. Da steht doch, das ist alles ein Schatten auf Jesus. Wofür brauche ich noch Tieropfer? Ja, das ist sozusagen ein Abendmahl Extended Version, so in der Art eine permanente Erinnerung an das Opfer Christi. Ist es für den Dispensationalisten. Und das ist wichtig zu merken, der Dispensationalist wartet und freut sich, wenn in irgendwelchen Schubladen Pläne für den dritten Tempel gefunden werden, weil dieser Tempel muss errichtet werden. Gott will diesen Tempel und einen alttestamentlichen Tempelgottesdienst mit Tieropfern und den ganzen Pipapo. Weil Hesekiel 44 es prophezeit hat. Der Arme sagt, Mensch, das ist doch geistlich zu verstehen. Nein, mein lieber Amel, das ist wörtlich zu verstehen. Deswegen muss das so passieren. Ich komme zum Abschluss. Am Ende des Millenniums, wie schon oft gesagt, verführt Satan die Nationen. Alle Rebellen werden gemeinsam mit Satan verurteilt und verdammt. Und nach dem Gericht haben sich Amel, Postmel, Premel und Postmel wieder verbrüdert und feiern gemeinsam Gottesdienst in einem neuen Himmel und auf einer neuen Erde. Habt ihr Fragen? In den Brüdergemeinden wird heute natürlich auch über Jesus' Worte gepredigt. Da gibt es keine Einigkeit in diesen unterschiedlichen Modellen. Ich würde auch eher sagen, das ist ein Extrem, wo diese Trennung zwischen Gemeinde und Israel so weit getrieben wurde, dass man gesagt hat, damit haben wir gar nichts mehr zu tun. Wobei, man muss auch sagen, es gibt gerade auch wieder eine neue Bewegung. Kennt jemand Joseph Prince? Ja? Eine ganz starke Bewegung der Gnade Gottes. Ja? Und dort wird zum Beispiel auch gelehrt, ich habe eine Predigt von einem, der in seinem Umkreis unterwegs ist, einen Predigtausschnitt gesehen und der hat seine Bibel gezeigt und hat hier aufgeschlagen. Hier gibt es einen Zettel, Neues Testament. Ja? Und dann hat er diesen Zettel rausgerissen, hat gesagt, dort ist nicht das Neue Testament. Und hat den Zettel genommen und ist dann weitergegangen zur Passage von aus dem Johannesbrief, es ist vollbracht, und hat dann den Zettel reingeschoben und hat gesagt, hier, im Blut Jesu Christi beginnt der neue Bund. Und dort gibt es tatsächlich auch heute noch diese Differenzierung. Aber ich würde sagen, dass es jetzt nicht Standardlehre unter Brüdergemeinden ist, von Jesus dürfen wir nichts predigen. Aber ja, es kann einen erwischen, dass man gewisse Themen, wie du sie vielleicht ganz für dich so liest, das hat mein Jesus gesagt und dem folge ich auch, dass vielleicht ein Dispi dir sagen würde, du kannst vielleicht Prinzipien davon lernen. Die Dispis lesen ja auch das Alte Testament und zwar mehr als alle anderen zusammen. Aber die verbinden dann vielleicht eine andere Hoffnung. Wir haben jetzt uns alle vier Modelle angeschaut. Warum haben wir das gemacht? Mir war das wichtig, das mal mit euch gemeinsam zu machen, um den Blick zu schärfen, auch eine Weite zu bekommen, den Horizont zu weiten in dieser Sache und nicht zu eng zu sein und auch zu verstehen, woher kommen Aussagen, wenn sie kommen, und dass wir nicht an falschen Stellen Grabenkriege führen. Ich glaube, es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, es gibt Wichtigeres als diese Themen. Aber ich fand gut die Offenheit, die an den Abenden da war. Und ich glaube, dass das uns als Gemeinde auch weiterbringt, wenn wir auch in diesen Themen lernen, diese Texte zu lesen und auch uns Fragen zu stellen. Ich denke, an einigen Stellen habt ihr ja auch gemerkt, diese Frage wäre mir gar nicht gekommen bei diesem Text. Diese Sichtweise wäre mir völlig abhanden gegangen, aber das hat doch was für sich. Ob man dann am Ende bei dieser Theorie dann stehen bleibt oder nicht, das ist ja dann was anderes. So oft wurde die Frage gestellt, Waldemar, was bist denn du? Was denkt ihr denn? Wenn ihr einen Tipp abgeben könnt, wer denkt, dass ich Dispi bin? Wer denkt, dass ich Premel bin? Wer denkt, dass ich Postmel bin? Das ist, da habe ich mir nicht Mühe gegeben beim Postmel. Ne? Da sind irgendwie alle so, ach nee, das kann nicht sein, dieses Modell. Da war das Deutschlandspiel, da hatte ich es eilig. Du kannst dir Sachen merken. Wer denkt, dass ich Amel bin? Okay, einige sind sich unsicher. Ja, also ich bin in diesem ganzen Thema, habe ich viele Fragen. weil ich auch merke, dass ich gerade im Alten Testament viele prophetische Texte noch die Nüsse nicht endgültig geknackt habe. Daniel 9 ist für mich auch so ein heißes Kapitel, wo ich sage, Daniel, darüber predige ich noch nicht, weil ich noch nicht jedes Kapitel verstehe. Wie kann das sein, dass er etwas nicht versteht? Ja, deswegen, eigentlich mag ich Daniel, ich finde, die ersten Kapitel sind toll, aber ich mache keine Predigtreihe darüber, weil ich bei Kapitel 9 spätestens abbrechen müsste, weil ich da noch echt einiges zu knacken habe. Aber natürlich habe ich eine Tendenz. Ich würde mich persönlich, Stand heute, als Amillennialisten bezeichnen, tatsächlich. Ich sehe im Amillennialismus die größte Gewährleistung, dass die Bibeltexte miteinander passen, aufeinander, zueinander greifen. Und am weitesten entfernt bin ich tatsächlich vom Dispensationalismus. Ja. Ich glaube, dass der Dispensationalismus die allergrößten Schwächen hat von diesen vier Modellen. Ich glaube, dass sehr viel unreflektiert in diesem Modell ist. Ich habe mir heute Mühe gegeben und ich sage nicht, dass es völlig unlogisch ist, das nicht. Weil in den letzten 2 Jahrhunderten waren die größten Prediger auf Dispensationalisten. Aber diese krasse Trennung zwischen Israel und der Gemeinde, die kann ich so, ich persönlich gar nicht sehen. Der Postmillennialismus ist mir zu triumphalistisch. So, wir nehmen die Welt ein, dass da ein paar Impulse, dieses Missionarische, dieses, hey, wenn Gott da ist, dann geht was. Das finde ich positiv. Das hat einen guten Effekt, glaube ich, auf den Glauben. Aber das ist mir ein bisschen zu triumphalistisch. Der Prämillennialismus ist etwas, wo ich einiges abgewinnen kann. Also im Vergleich zum Prämillennialismus und Dispensationalismus, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich den Prämillennialismus nehmen. Aber bei den Vieren, wenn das zum Menü steht, würde ich tatsächlich den Amillennialismus nehmen. Aber mit einer Randbemerkung, mit einem sehr hoffnungsvollen Blick auf Israel. Das muss man dazu sagen, weil der Amillennialist dafür bekannt ist, dass er Israel, was ist das? Ich sehe im Neuen Testament auch die Ansprache, dass Israel Rettung erfährt, dass wir dort Erweckung erleben. Die Staatsgründung Israels ist für mich auch nicht einfach, was ich von der Hand irgendwie so, wie sagt man, wie, ja, von der Hand weisen kann. Dankeschön. Also da habe ich habe amillennialistische Züge in mir mit pro-israelischem Herzschlag, sagen wir es mal so. Liebt ihr mich noch? Was schätzt du? sie lieben mich nicht mehr, sie lieben. Das werde ich ja am Gottesdienst dann sehen, wer da noch kommt oder nicht mehr kommt. Bitteschön. Spurgeon. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe noch gar nicht geguckt, siehst du mal. Ich weiß gar nicht, in welcher Gemeinschaft ich da bin. Ich werde nachschauen, wo Spurgeon landet. Und ob das was an meiner Entscheidung dann ändert, das werde ich euch dann kundtun. Aber wie gesagt, ich bin nicht militant. Wenn ich militant in dem Thema wäre, dann hätte ich diese Reihe so nicht gemacht. Dann hätte ich euch nämlich 4 Abende präsentiert, warum der Dispensationalismus die falscheste Lehre von allen ist. Das sehe ich nicht so. Leider ist dieses ganze Thema sehr ungleichgewichtig in den Gemeinden und die Literatur ist auch nicht wirklich vorhanden. Ich habe selber 3 Bücher, das erwähne ich nochmal kurz an dieser Stelle, die ich hilfreich finde in diesem Thema. Das habe ich hier schon öfter mal gezeigt von Roland Hartmeier. Ich hatte gesagt, dass es vergriffen ist. Aber habe vor 2 Wochen erfahren, dass es neu aufgelegt wurde, aber mit einem neuen Titel. Die Stadt des Königs heißt der neue Titel von ihm. Und der bringt alle Modelle nebeneinander und reflektiert alle Modelle miteinander und auch thematisch. Was sagen die Modelle zu Israel? Was sagen die zur Wiederkunft Christi? Das ist wirklich eine Fundgrube, finde ich sehr, sehr gut und zeigt die Schwächen und Stärken. Und falls euch der Amillennialismus interessieren sollte, dann kann ich diese 2 Bücher empfehlen. Einmal von Kim Riddle Barger, Streitfall Millennium, ziemlich gutes Buch. Und dann von einem Baptisten, Samuel Waldron, Endzeit? Eigentlich ganz einfach. Wie man auf so einen Untertitel kommt, weiß ich nicht. Für mich ist das schon komplex und schwer. Aber das sind zwei Amillennialisten und die bringen mal eine andere Sichtweise rein. Ich möchte euch nicht zum Amillennialismus bekehren, aber es kann hilfreich sein, mal die Sache aus einem anderen Betrachtungswinkel sich anzuschauen, um selber dann auch fester zu werden. So, aber jetzt machen wir den Sack zu, denn es reicht. Ich möchte gerne beten und dann gehen wir nach Hause. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Reihe. Und irgendwas sagt in mir, dass du kein Amillennialist, Postmill, Prämill oder Dispensationalist bist. Du bist der Herr der Herren, der König der Könige und du bist der Regent über die Endzeit. Für dich ist alles in Büchern geschrieben und sie liegen offen vor dir. Was für uns so verborgen und so schwierig ist und so komplex, was wir nicht zusammenkriegen, ist für dich ein leichtes, zueinander zu bringen. Und ich muss immer wieder bei der Beschäftigung mit diesem Thema daran denken, dass damals, als Jesus Christus, als du kamst, alle Theologen ein falsches Modell hatten und dich, Jesus, verpasst haben und nicht verstanden haben, wie die Prophezeiungen tatsächlich erfüllt werden sollen. Ja, und das macht mich sehr demütig, nicht zu vollmundig zu werden. Und ich bitte dich, dass du uns gemeinsam Weisheit schenkst, dass wir erkennen, wo können wir uns richtig draufstellen. Was sind Wahrheiten, die unerschütterlich sind, wo es eindeutig ist. Und dort, wo wir Fragen haben, dass wir es auch zugeben können, dass wir mit unseren Fragen auch umgehen lernen. Das müssen wir auch in der Reife auch merken, wir sind begrenzt und wir können nicht alles. Unser Erkennen ist und bleibt Stückwerk. Erst wenn du wiederkommst, ist das Stückwerk vorbei und dann werden wir erkennen, wie wir erkannt worden sind. Und darauf warten wir, Herr. Bei allen Modellen warten wir nicht auf die Erfüllung eines Modells, sondern wir warten auf dich, Jesus. Wie auch immer, wir wollen dich, Herr, und in deine Gegenwart. Und bewahre uns und halt uns fest in deine Hand. Herr, danke, dass du die Geschicke lenkst und dass du weißt, was passiert und du nicht überrascht werden kannst. Musik.